Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einmal die Frage an euch. Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr eure Immobilie finanziert? Es gibt da grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zu einer Finanzierung zu kommen. Ihr könnt selber zu den Banken gehen oder ihr könnt einen Finanzierungsvermittler nutzen. Stefan und ich haben beim Kauf der ersten Wohnung tatsächlich auch einen Finanzierungsvermittler benutzt. Warum? Weil der einfach mehrere hundert Banken gleichzeitig für einen anfragt und so ein bisschen auch eine Pufferstelle ist, die Unterlagen mit einem gut macht und dann eben auch weiß strategisch, auf welche Banken sollte man zugehen und wo macht das aktuelle Vorhaben Sinn, um es zu platzieren. Es sind dabei mehrere Dinge wichtig, wenn ihr mit einem Finanzierungsvermittler arbeitet. Ihr solltet darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler am Ende auch dafür sorgt, dass ihr wirklich eigene Bankkontakte aufbauen könnt, weil das ist wirklich wichtig, wenn ihr als Investoren dann vielleicht auch noch weiter wachsen wollt. Und zum anderen solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler auch darauf spezialisiert ist, auf das, was ihr vorhabt, also sich auskennt mit Kapitalanlageimmobilien, versteht, wie ihr als Investor denkt, das ist zum Beispiel was ganz anderes, wie ein Eigenheimkäufer und eben entsprechend eure Sprache spricht, weil ihr vielleicht auch ein paar Dinge anders machen wollt als bei einer typischen Eigenheimfinanzierung. Wir wollen und haben genau dieses Thema uns auf die Agenda geschrieben, dass wir Finanzierungen für euch leichter zugänglich machen. Und wie machen wir das? Wir machen das zusammen mit der Interhyp. Wir partnern jetzt schon einige Jahre mit der Interhyp, Deutschlands größtem Finanzierungsvermittler. Die haben logischerweise, natürlicherweise das größte Netzwerk zu allen Banken. Und wir haben mittlerweile über 60 Berater von der Interhyp bei uns in der Immocation Masterclass ausgebildet, so dass sie wirklich die Sprache der Kapitalanleger, also von euch sprechen und für euch die bestmögliche Finanzierung finden können. Wenn ihr eine Finanzierung also gerade beantragen wollt, wenn ihr zu einer Finanzierung kommen wollt, weil ihr eine Immobilie kauft, dann geht am besten mal auf immocation.de/Finanzierung. Dort gibt es dann ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann kommt ihr direkt zur Interhyp in dieses Team, das von Immocation ausgebildet wurde. Also viel Spaß und viel Erfolg mit eurer Finanzierung. immocation.de/Finanzierung.
Schon spannend alles, aber es ist alles Arbeit. Es ist ein Fulltime-Job, ich will das immer wieder sagen. Du kennst ihn, meinen mahnenden Finger. Ja, das geht nicht von heute auf morgen, aber es funktioniert halt nach wie vor noch in den Märkten. Das ist halt das Verrückte. Ich habe vom Profi gekauft, Marco, ne?
Ja, ja, ja.
Vom absoluten Profi, nicht von der Oma Erna irgendwie. Ne?
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
44 Wohnungen, 5 Häuser hat Basti in einem Paket gekauft und der wird damit wahrscheinlich so ungefähr 100.000 Euro Cashflow im Jahr mit einem Projekt und eine gute Million hat es gekostet, in den nächsten 1-2 Jahren aufbauen. Ziemlich cool, davon wollen wir berichten. Hallo Basti.
Hallo Marco, schön, dass wir mal wieder die Zeit füreinander gefunden haben.
Ja, endlich bist du wieder da. Wir werden gleich ein bisschen sehen. Basti, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, ne? Hier absoluter Stammgast und wir haben schon sehr viel zusammen gemacht. Immobilieninhalte, hat sehr viel erzählt von seiner Reise. Hat immer gern viele kleine Buden gekauft. Wir haben auch Immobilien schon zusammen gekauft. Und Basti ist eigentlich jedes Jahr dabei zu konsolidieren, das heißt, er nimmt sich vor, nichts zu kaufen und dann kauft er doch wieder was. Und jetzt hat er eben hier wieder ein Projekt vor der Brust. Lass uns direkt mal in das Projekt reingehen, weil es echt ein Cashflow-Bringer ist, glaube ich, oder werden kann. Am Anfang legst du drauf, wir werden gleich erklären, typisches Entwicklungsprojekt. Das sind genau die Objekte, wo man mittelfristig echt guten Cashflow kriegt und möglicherweise auch was verkaufen kann. Das Haus steht in Remscheid. Ich sehe die Kommentare schon. Okay, deswegen, ja, ein Remscheid ist ja günstig und dann ist aber auch blöd und dann hast du nachher Leerstand und schwierige Miete oder so. Wie siehst du das?
Ja, ist ein Punkt, ne? Kann man jetzt nicht sagen. Ich glaube, Remscheid ist jetzt nicht auf dem aufsteigenden Ast, aber die Frage ist halt immer, wie günstig kauft man ein und was hat man am Ende von Entwicklungspotenzial und wie glaubt man halt auch dran, ne? Also ich rechne ja immer konservativ und ich glaube schon, dass man in Remscheid nach wie vor Geld verdienen kann, weil irgendjemand wohnt da ja und irgendjemand zahlt da Miete und irgendjemand hat da auch Häuser, inklusive mir. Es ist aber so, long term muss man schon fairerweise sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwann Remscheid meinen Kindern verkaufen, überschreiben werde oder sonst irgendwas oder ob man sagt, okay, wenn man da einen Job gemacht hat, auf perspektivisch vielleicht die 10 Jahre gesehen, die wir aktuell noch haben, ohne steuerlichen Nachteil im Verkauf, dann ja, vielleicht geht das dann einfach nach 10 Jahren, wenn ich fertig bin mit der Arbeit, wieder unter die Leute. Du, das ist ja so ein bisschen, weißt du, meine Berufsdefinition. Ne? Wir kaufen irgendwas, was Engpässe hat oder Herausforderungen hat in der Mieterstruktur, vielleicht Herausforderungen hat auch ein bisschen in der Bausubstanz. Dann machen wir über 10 Jahre einen Job, entwickeln die Bausubstanz aus meiner Sicht sehr, sehr vernünftig, dass das alles energetisch gut aufgestellt ist zum Beispiel. Wir entwickeln die Mieterstruktur vernünftig, dass da alle marktkonformen Mieten haben, vernünftige Mieten haben. Und meine Idee ist dann immer, das zu einem fairen Faktor weiterzuverkaufen am Ende des Tages. Ne?
Ja. Okay, lass uns mal reingehen. Das sind 5 Häuser, 44 Wohnungen. Wer das Ganze auf YouTube befolgt, dem blenden wir jetzt auch ein paar Bilder ein, wie die Häuser aussehen, dass man ein Gefühl dafür hat. Du hast bezahlt 1,2 Millionen, hast aber finanziert 1,5 Millionen.
Ja.
Weil du schon weißt, dass du noch was zusätzlich machen musst.
Ja, das ist korrekt. Das also, ist ja klar, bei so Kaufpreisen, das sind knapp 2100 Quadratmeter ne, auf diese 1,2 Millionen inklusive Kaufnebenkosten. Da ist natürlich was zu tun. Ne?
Für 500 auf den Quadratmeter gekauft. Wenn
ich mich ja, plus minus. Ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, da sind ja noch Garagen dabei und Gewerbe und so und Ausbaureserve. So ganz genau hast du das ja am Anfang dann nicht. Ne? Das ist ja immer so ein leichter Überschlag, aber es sind um die 500 Quadratmeter, sollen uns die Zuschauer jetzt nicht komplett festnageln, weil es 1 Euro hoch oder runter ist. Aber es ist schon günstig einfach für dort. Ne? Normalerweise kostet es da um die 1000 den Meter.
Okay, und du glaubst, du steckst da jetzt ganz grob 150 auf den Meter rein, in Summe über das ganze Objekt, das habe ich jetzt gerade irgendwie. Was machst du an 5 Häusern mit 300.000 Euro?
Eine große Position ist, von einem Haus muss wahrscheinlich das Dach gemacht werden. Dann haben wir 14 Wohnungen, lass mich nicht lügen, ja, 14 Wohnungen, die sind einfach, hat der Verkäufer leer stehen lassen oder der Vorverkäufer. Ich habe es ja von jemandem gekauft, der es nur durchgehandelt hat, muss man fairerweise sagen, mit einer kleinen Gewinnspanne. Die 14 Wohnungen haben Sanierungsrückstau von bisschen Laminat, bisschen neuer Boden bis hin zu, man erkennt als Laie gar nicht, dass es aktuell eine Wohnung ist. Also wirklich wild. Dann haben wir noch 5-mal Ausbaureserve. Also wir haben ein kleines Gewerbe, was man zu Wohnraum umwidmen kann. Haben 2-mal ein drittes UG und 2-mal ein Dachgeschoss, was noch gar nicht ausgebaut ist. Und da müssen wir mal gucken, wie wir mit der Kohle überhaupt hinkommen, muss ich fairerweise sagen. Ne? Es könnte sein, dass ich da nochmal ins Eigenkapital rein muss. Wenn ich das dann jetzt wirklich so auf die Spitze treibe, Thematik muss man auch fairerweise sagen, wenn man für 500 Euro einen Quadratmeter in Remscheid einkauft, braucht man eigentlich kein Dachgeschoss komplett ausbauen, irgendwie für 2000 Euro den Meter. Ne? Das ist...
Ja, wollte ich gerade fragen. Haben wir in Jüterbock, Brandenburg.
Ach so, da.
Ja, genau. Ja, also kennt jeder Welthauptstadt. Nee, aber es ist ein cooler Standort. Erweitert der Speckgürtel von Berlin. Da haben wir ein 6-Parteien-Haus. Und das ist gerade so an der Grenze. Wir diskutieren diesen Dachgeschossausbau seit Jahren. Und immer wieder liegt er auf dem Tisch. Und immer wieder hat er es knapp nicht geschafft. Obwohl es wunderschön. Wir standen schon in dem Dach alle zusammen. Und gesagt, es ist offensichtlich, wie cool der Wohnraum hier wird und so. Aber es hat sich einfach nicht gelohnt, weil das Kaufpreisniveau zu niedrig ist. Das muss ja hier, eigentlich ergibt das wenig Sinn. Und du kannst nicht für 1000
Euro ausbauen. Wir wollen es ja trotzdem transparent machen, was möglich wäre. Ne? Mhm. Alles offen auf den Tisch legen. Also machen wir uns nichts vor. Die 5 Ausbaureserven, die sind schön, dass die da sind. Bei dem Einkaufspreis ist es eigentlich Quatsch.
Ja, das heißt.
Mit der ganzen Bürokratie dahinter, mit den Auflagen. Ne? Das muss ich alles genehmigt bekommen. Dann packst du den Brandschutz an und so weiter und so fort. Das ist ja ein Affentanz.
Ja. Wie genau. Du sagst jetzt schon die 300.000 Euro, mal gucken, ob die reichen. Jetzt ich schlag mal über den Daumen, was pro, im Mittel kostet so eine Wohnung dann 10 zu renovieren. Die, dann ein paar musst du nur ein bisschen renovieren und andere musst du für 20 bis 30 richtig machen.
Genau.
Bist vielleicht im Mittel bei 10, da sind 14 Leerwohnungen, da ist schon mal 140 weg.
Ja, dann bist du noch im Dach mit irgendwas, weiß ich nicht. Da warte ich noch aufs Angebot. Ich denke mal ein Huni. Okay. Kann man das einmal alles vernünftig machen?
240, dann wirst du bestimmt Gemeinschaftsflächen machen müssen, oder?
Ja, klar, da machst du dann da oben, weiß ich nicht, vielleicht noch einen Waschmaschinenkeller schön oder so ein Kram. Die kriegen alle neue Briefkästen rein und so ein Gedönse alles. Ne? Das machen wir alles ein bisschen nett. Neue Haustüren sind schon drin, neue Klingelanlage ist schon drin. Das haben wir schon direkt als erstes erledigt, damit die Leute, also ich versuche ja immer das als erstes zu machen, was den größten Impact auf die Mietergemeinschaft hat.
Logisch.
Und wir sanieren auch immer als erstes die Wohnung, weil am wenigsten zu tun ist, weil wir dann am schnellsten in die Vermietung reinkommen. Das heißt also, das Kropfzeug, der komplizierte Mist kommt immer am Ende und natürlich sehen die das jetzt schon. Ne? Dann kommst du irgendwie mal von der Arbeit als Mieter und auf einmal hast du eine schicke neue Haustür und ein schickes neues Klingelschild und eine schicke neue Briefkastenanlage, dann freuen die sich halt.
Da muss man wirklich, ich denke an Objekte, ja, die wir, aber wir haben ja auch einige, die so um die 1000 Euro für einen Quadratmeter zumindest im Einkauf waren. Du musst schon genau planen. Also es ist ja,
ja.
In München bei den Häusern ist es nicht so relevant, ne? Wenn du einkaufst für 5 bis 8 auf den Meter und planst für 12 bis 15 auf den Meter zu verkaufen, kannst du relativ viel machen zwischendrin. Du kannst sagen, oh, wollen wir komplett energetisch machen, könnten wir uns eigentlich auch leisten, eigentlich auch wurscht, ne? So, das kannst du bei dem Kaufpreisniveau wirklich nicht. Das heißt, du musst die Maßnahmen sehr gut abstimmen. Okay, ist ja noch was? Was ist mit energetisch? Gehst du daran?
Wir sind da gerade dran, das ein bisschen aufzuarbeiten. Sehe ich jetzt aber bei vielen Sachen noch nicht. Ne? Also dadurch, dass es alles noch so unklar ist, wo jetzt energetisch die Reise hingeht. Ne? Jetzt haben wir das Gebäudeenergiegesetz gerade mal eben so halb gekippt und dann doch wieder nicht. Ich bin in der aktuellen Marktlage sehr, sehr vorsichtig. Gucke mir das sehr genau an, was da passiert. Und bin aktuell aber eher in so einer abwartenden Haltung. Also ich würde jetzt nicht von mir aus keine Ahnung, wie ihr in Magdeburg, ich knall jetzt da alle Heizungen raus und mache überall neuen Kram rein und auf einmal ist der Kram, der Energieträger, mit dem ich das befeuere, gar nicht mehr so hot.
Würde ich auch nicht mehr machen. Also Magdeburg, das war ja die Entscheidung für eine Gas-Hybrid mit Wärmepumpe, ist gefallen, bevor überhaupt die ganze Nummer losging mit Habeck und Co. Ne? Das hatten wir
da vorher
entschieden. Und jetzt mittlerweile musst du eigentlich sagen, nachdem du halt, besser hättest du lieber gedämmt und Stromheizungen reingemacht. Also genau. Die waren ja schon drin, Nachtspeicheröfen wird durch moderne ersetzt quasi. Ne?
Und überleg mal, wir unterhalten uns über einen Zeitraum von, keine Ahnung, 2, 3 Jahre, wo das gekippt ist. Ne?
Ja,
also
ja,
du triffst eine 100.000 Euro, vielleicht sogar eine Millionen unternehmerische Entscheidung. Und 3 Jahre später kannst du es im Prinzip in der Pfeife rauchen, wenn man mal ganz ehrlich damit umgeht.
Ja.
Also was das Thema Long Game angeht, natürlich funktionieren die Dinger jetzt und die machen auch Sinn und du hast dadurch auch vernünftige Mieten und so weiter und so fort, aber ich bin wirklich gerade sehr, sehr vorsichtig. Ne?
Was ist denn für eine Heizung drin in Remscheid?
Ist es unterschiedlich. Einige sind noch Nachtspeicher und der Rest ist Gas oder Gasetage. Also es ist alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Bei den Dingern Gasetage, wo was nicht funktioniert, machen wir einfach neu erstmal rein. Da gibt es ja keinen Stress. Niedrig Brennwert. Und bei den anderen Sachen, ja, sind wir gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase, ne?
Du bist schön entspannt. Also das ist, wir haben ja auch in NRW einige Häuser, du kennst die bestens, weil wir haben sie zusammen gekauft. Ja. Da sind ja auch Nachtspeicher drin teilweise. Und das ist schon erstmal eine Kacksituation. Also was du auf gar keinen Fall ja machen kannst, bei so einem Kaufpreisniveau auch wie Remscheid jetzt, du kannst ja nicht hingehen und jetzt plötzlich eine Zentralheizung einbauen, ne?
Nein.
Das kostet ja so viel Geld, wenn du dann Stränge ziehen musst und so weiter. Okay, aber da kümmerst du dich, du sagst im Moment, ich kann die zu, wir gehen jetzt gleich die Cases durch. Also du hast jetzt einen Worst Case, zu dem kaufst du quasi an, dann hast du einen Medium Case, einen Best Case, einen Best Case Plus. Und so, da wird man irgendwo sehen, das wird dann irgendwann ziemlich viel Spaß machen. Und jetzt wollen wir herausfinden in dem Gespräch, wie wahrscheinlich ist das und was musst du tun, damit es viel Spaß macht? Ich habe zur Einladung gesagt, 100.000 Euro Cashflow. Ich glaube, das ist realistisch, kommt aber natürlich auf viele Dinge an. Und du glaubst, du kannst mit Nachtspeicheröfen zu einer okayen Miete vermieten jetzt in der Neuvermietung?
Ja, das auf jeden Fall. Wobei, ich sage dir ganz ehrlich, da das innerstädtische Lage ist, also es ist wirklich sehr, sehr zentral, wirklich Kirchturm, spekuliere ich ein Stück weit auf die kommunale Wärmeplanung. Da läuft auch gerade die Anfrage, inwiefern das fortgeschritten ist, wie weit das fortgeschritten ist und dann setze ich da eigentlich auf Fernwärme, wenn ich ehrlich damit umgehen soll. Oder Nahwärme, je nachdem, wie sie es
umsetzen. Wie machst du das denn mit einem Nachtspeicherofen?
Naja, da müssen wir dann gucken, ne? Da muss dann alles raus und dann müssen wir schauen, wie wir es gerade biegen. Natürlich müsste dann im Prinzip da einmal die Heizung umgekrempelt werden in jeder Wohnung, ne?
Ja, du musst einen Strang verlegen, oder?
Also die Frage ist halt, ob man sagt, okay, wenn der Nachtspeicher jetzt nicht mehr hält in der Zwischenzeit und es ist nichts Neues entschieden, mache ich einfach eine Luft-Luft-Wärmepumpe rein, also eine Klimaanlage. Weil du dann natürlich in den Wohnungen auch super Energiekennwerte bekommst. Ne? Jetzt muss man fairerweise sagen, wenn du die dann noch mit Ökostrom betreibst, CO2-neutral, dann ist die Wohnung ja theoretisch auf dem Papier CO2-neutral. Weil die Heizform verbraucht kein CO2 und selbst wenn es ein Schweizer Käse wäre, ist es trotzdem CO2-neutral. Das ist natürlich ideologisch gedacht und auch einfach nicht zu Ende. Weil nur weil ich mir irgendeinen Strom aus einer Steckdose einkaufe, wo CO2-neutral draufsteht, ist das Haus ja trotzdem nicht so entwickelt von der Energieeffizienz, wie man sich das vorstellt im Großen und Ganzen. Wenn man jetzt ein ambitionierter Architekt ist, wie der Max zum Beispiel oder so, ne? Er sagt, dann hast du da irgendwie Greenwashing gemacht und dann ist das gut.
Nochmal kurz zu der Frage, wenn du jetzt sagst, da kommt Fern- oder Nahwärme, kommunale Wärmeplanung, ne, was ja einfach auch ein Thema der Stunde ist und das guckt man sich an und sagt, okay, das kommt, dann korrigier mich, was kommt bei dir unten am Haus an? Also, weil du hast ja im Moment weder Wasser noch Gasleitung durchs Haus führen, wenn du da Nachtspeicheröfen hast, oder?
Nee, ist ja nicht alles Nachtspeicher, ist ja bunt gemischt.
Okay. Also die Fernwärme ist für dich interessant, wo du quasi schon Zentralheizsysteme hast.
Ja, genau. Okay. Ne, wir haben alles drei gemischt. Wir haben Stromheizung, wir haben Zentralheizung und wir haben Gasetagenheizung.
Und was alles ist so der
bisschen
Weg
durcheinander.
Bei Stromheizung, glaubst du, du wirst jetzt in diesem 10 Jahre, wenn wir gleich über Best Case und Best Case Plus sprechen, wirst du, da kannst du keinen Nachtspeicherofen mehr drin haben, wäre meine These?
Nee, da würden wir eine Luft-Luft-Wärmepumpe reinmachen, eine Klimaanlage, okay. In Spanien auch.
Okay.
Mit einem Außengerät, die dann im besten Fall über eine PV-Anlage übers Dach betrieben wird oder teilweise betrieben wird.
Okay. Und jetzt hört man aber schon raus, die 300.000 Euro, von denen wir gerade schon 240 ausgegeben haben, für nicht energetische Sachen, wird so nicht reichen wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, bei den Cashflows, die man mit den Dingern dann irgendwann generiert, da geht es ja auch nicht darum, dass das immer alles aufs Konto kommt.
Ja,
also
ja.
Das ist eine Mehr zu sagen, der Basti hat jetzt eine Summe X Cashflow, 40.000, 50.000 im Monat, als würde das immer alles bei mir ankommen.
Ja, nee, das ist klar. Nee, nur dass wir es gleich einordnen.
Da wird ja ständig was saniert einfach. Das muss man den Leuten auch klar machen. Und natürlich muss ich auch Rücklagen bilden und kann die Kohle nicht, alles im Casino ausgeben oder so. Das wäre ja blöd, wenn man unternehmerisch so denken würde. Ne? Natürlich muss ich für die CapEx da einen großen Teil auch zurücklegen von dem Geld. Aber es ist aktuell auch gar nicht absehbar. Also so eine Luft-Luft-Wärmepumpe, wenn ich jetzt wirklich sage, überall wo eine Stromheizung drin ist, brauche ich eine Klimaanlage ein. Das kostet halt bei einer kleinen Wohnung mit einem Außengerät und drei Klimasplit-Innengeräten 5.000 Euro. Ne? Das ist halt nicht krass. Mhm.
Ja.
Da hängst du die Decke ab, ziehst das alles unter der Decke durch und fertig.
Ja.
Machen wir aktuell schon in einer anderen Liegenschaft, weil wir gemerkt haben, die Leute finden's cool, wenn sie es, also ich habe es ja hier bei mir im Haus selber getestet, habe oben in den Dachgeschossen Klimaanlage eingebaut. Leute feiern es mega, ne? Wenn sie es im Sommer bei 40 Grad kalt machen können und im Winter warm. Und das Schöne ist, du holst dir die ja wieder ein Stück weit, also die Heizungsform holst du dir als Unternehmer, als Vermieter von der Payroll runter, ne? Weil die machen den Stromvertrag selber,
was
sie damit nehmen machen.
Es ist sehr angenehm. Ich sag ja auch, also einfach nur jetzt Dämmen und Infrarotheizung, das ist ja jetzt schon eher, ist auch schon wieder älter, ne? Aber das so simple Lösungen, die wären manchmal gut gewesen da, ne? Also nicht manchmal, sondern das
wäre für
uns zum Beispiel in Magdeburg eine gute Sache gewesen.
Okay. Muss man dann auch wieder aufpassen, Gebäudeenergiegesetz, was man jetzt noch so darf. Man muss halt sehr genau hingucken und deshalb bin ich immer froh, wenn man jetzt erstmal ein bisschen beobachtet, wo der Wind sich hindreht, politisch, und bis da mal eine klare Linie gefunden ist. Ich finde halt, es ist gerade nicht klar, dass ich mich so fühle, dass ich sage, ich kann jetzt zu 100% dieses Heizungssystem verbauen oder ich mache jetzt 100%ig diese energetische Sanierung und fühle mich damit gerade sicher.
Wir haben gerade im Vorgespräch, und das trifft es so gut. Ich habe dir noch erzählt von einem Deal, den wir gerade gemacht haben in Berlin, wo du auch gesagt hast, wow, ja, krasser Preis, und meines, ja, ist krass, was gerade möglich ist, und es wird noch besser. Und das ist so lustig, mit welcher, ne? Also die meisten Leute, die sich gerade mit Immobilien beschäftigen, die von außen drauf gucken, die selber nicht aktiv investieren und jetzt so denken wie du oder wie ich auch, die sagen, oh, das ist ja gerade sehr holprig und schwierig. Und genau das, was du gerade auch beschreibst, ich muss mich im Detail damit auseinandersetzen. Jetzt hast du auch noch hier 5 Häuser mit unterschiedlichen Heizsystemen, ist natürlich ziemlich, ziemlich blöd. Aber wenn du bereit bist, durch diesen Dschungel durchzugehen, geht halt gerade richtig was. Es geht wirklich was, weil du echt, also für 500 Euro auf dem Quadratmeter einkaufen, und da werden Leute wohnen. Was ist denn eine normale Miete in Remscheid? Ist nicht Sondervermietung, aber normal, wenn du da jetzt eine neu renovierst.
Ja, 7,50 Euro, 8 Euro, je nachdem, was die Wohnungen für einen Standard haben, kriegst du das schon mittlerweile easy in der Lage.
Und das bei, wenn du jetzt noch 200 Euro reinsteckst, für 700 Euro den Quadratmeter im Einkauf, ist halt einfach ein geiler Case. Ist halt einfach trotzdem ein richtig geiler Case, weil du super gut einkaufst dann.
Das ist der Plan hinter dem System.
Ja. Okay, lass uns den Plan in Szenarien jetzt erzählen. Wir kommen übrigens gleich, was du sonst noch, ne? Also ist ja
den Legendenbudenzauber
mit Basti, und ich glaube, wir brauchen noch ganz kurz nochmal, weil der Herr Konsolidierer, was macht eigentlich Basti gerade und wie viele Projekte hat er in Summe, was hat er für Cashflow, von was lebt er und so weiter. Das müssen wir logischerweise auch noch kurz gleich updaten, aber wir haben gesagt, wir beziehen uns hier speziell auf ein Projekt, weil da kann man sehr viel von lernen. Ich habe es vorhin aufgeschrieben. Die unterschiedlichen Cases. Erstmal 1,2 Millionen ist der Kaufpreis inklusive Kaufnebenkosten.
Genau.
Wir kennen den auch beide, der dir das Haus dann weitervermittelt hat, aber der eigentliche Verkäufer der hat quasi, der muss, mit dem hast du dann den Kaufvertrag gemacht, der hat gesagt, oh.
Nein. Das habe ich mit dem gemacht, den wir beide kennen.
Okay.
Wir hatten das jetzt ein Jahr im Bestand, haben da nichts gemacht, weil sie gesagt haben, aus dem Süden der Republik in Remscheid ist jetzt unsere Expertise nicht so gut und unser Netzwerk. Ja, aber ja, das können wir ja vielleicht mal dem Wahnsinnigen von da unten rüberschieben, wenn er das haben will.
Ja, richtig. Ja, ja.
Ich glaube, du hast das sogar mit angestoßen.
Ich habe das weitergeschickt.
Ich meine schon, du hast da den entscheidenden Tipp quasi gegeben.
Ja. Was cool ist, ich mache das viel seltener, als man denkt. Ich fühle mich cool, wenn ich mal sozusagen Tippgeber sein kann. Ne?
Also ja, voll gut.
Übertragenen
Sinne. Sehr darüber gefreut.
Also 1,2 Millionen, aber Kaufnebenkosten innen, also werden mitfinanziert. Der Verkäufer sagt, ich trage die Kaufnebenkosten. Der Verkäufer in dem Fall kennt das Spiel ja bestens und sagt, okay, kein Problem. Und die Bank.
Der hat auch die Kohle.
Ja, die Bank sieht das im Kaufvertrag. Hast du die nochmal separat darauf hingewiesen? Gesagt, hier, sie finanzieren
das mit
oder nö?
Nein. Aber das ist, also das funktioniert auch nur, ich versuche das ja immer zu machen, das funktioniert nur, wenn du wirklich gut einkaufst.
Mhm. Logisch, weil ne? Der Kaufpreis wird ja teurer, den die Bank sieht. Ja?
Ja, so, und bei dem Ding war es schon so, dass sie dann da gesagt haben, okay, das kriegen wir alles hin, aber mit der Sanierung, das kommen wir ja gleich zu der Finanzierung, das, ne, die 300.000 extra, das war schon ganz schön ein Kampf. Mhm. Selbst für mich.
Mhm. Ja.
Da ging es dann am Ende so weit, dass ich dann noch Zusatzsicherheiten bringen musste. 2-3 leere Grundbücher.
Okay. Dann sicher kein Eigenkapital drin, hast du gesagt.
Nee, ist kein EK drin. Ich mach nie EK rein. Ich mach das nach wie vor nicht. Ich wehre mich mit Händen und Füßen dagegen, Eigenkapital einzusetzen, wenn wir die Deals kaufen. Wenn die im Portfolio sind, gehe ich gerne mal hin. Weißt du selber, ich gehe jetzt nicht für 50.000 Euro zur Bank, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, 3 Badezimmer machen muss. Das ist ja Quatsch. Das nimmst du dann aus dem Cashflow, aus den Reserven und guckst mal. Ne? Das ist, möchte ja auch ein Stück weit Entwicklungsjob machen, wo die Bank nicht mit Geld involviert ist, weil ich dann immer wieder sagen kann, guck mal hier, ich habe jetzt auf eigene Kosten 3 Bäder gemacht. Ne? Hier sind die Fotos, so sieht das da aus. Kannst du direkt schon mal dir eintragen, dass die Wohnung schon wieder aufgewertet wurde. Es ist ja so ein Mischspiel. Ne?
Ja, voll. Das finde die
Bank. Willst ja auch nicht alles immer zu Tode beleihen, muss man ja auch fairerweise sagen. Man muss ja irgendwann mal, wenn der Preis stimmt und das ist da alles mit drin, aber es ist krass, wie die Bank trotzdem rumgezickt hat beim Komplettprojekt, wo jeder andere sagt, so hey, ganz ehrlich, du hast dann, wie du schon gerade gesagt hast, für 700 Euro den Meter irgendwie komplett fertige Butze da stehen. 5-mal mit einer tollen Miete. Ja, und die haben sich richtig schwer getan.
Also jetzt erstmal, ich fairerweise, jetzt der ein oder andere, der zuhört, sagt sich, Moment mal, der Basti holt hier 1,2 plus 300.000, 1,5 Millionen von der Bank ab, macht exakt 0 Euro Eigenkapital rein, während der Kaufpreis der Immobilie ja noch unter 1,2 Millionen liegt, weil da sind ja schon die Nebenkosten mit drin, also bei 1,1 oder weiß ich nicht was. Ja.
Genau, 1,1.
1,1 und er kriegt 1,5 von der Bank mit 0 Eigenkapital. Im Ergebnis hört sich das jetzt erstmal gut an, ja, während der Basti sagt, okay, die haben rumgezickt.
Aber, ja.
Warum tun die sich denn schwer? Und die tun sich ja generell gerade ein bisschen schwer. Also es berichten ja viele von Zickereien. Genau. Am Ende kannst du jetzt ja super happy sein. Aber warum war das so schwer?
Also erstmal muss man fairerweise sagen, war das alles so ein bisschen schwierig in der Bewertung bei denen, weil die Bank kommt jetzt nicht direkt aus Remscheid, aber das war halt meine Volksbank, mit denen ich relativ viel gemacht habe und die hatten eigentlich auch, also die haben mir das Projekt zugesagt und wenn sie das Projekt zugesagt haben, kurz danach haben sie im Vorstand sich hingesetzt und irgendwie das Regionalprinzip wieder geändert. Mhm. Also eigentlich war diese Immobilie, wir haben es gesagt, wir machen es gemeinsam, dann war aber noch nicht alles durch, weil Krankheit und weißt, wie das ist, es dauert halt mittlerweile 6 Monate bei der Bank, leider Gottes, selbst bei mir. Und zwischendurch kam dann irgendwie die Vorstandsentscheidung, ja, wir machen jetzt Regionalprinzip und diese Immobilie ist nicht mehr in unserer Region.
Okay. Ja.
Und dann stehst du da, warst beim Notar und dann sagt die Bank auf einmal, können wir vielleicht nicht darstellen. Dann war zwischendurch noch ein bisschen Eiertanz, weil irgendeiner aus dieser Bank dem Vorstand gesteckt hat, ich hätte ein Immocation-Video gemacht, wo ich mich negativ über die Bank geäußert habe. Und dann haben die das halt einfach 3-4 Mal in der Vorstandssitzung liegen lassen, ne, weil sie mir vielleicht, keine Ahnung, einen auswischen wollten und so. Am Ende habe ich das alles offen mit denen kommuniziert, hat sich rausgestellt, war eine Ente. Gab auf einmal gar nicht mehr diesen Videoschnipsel, wo ich mich negativ über die Bank geäußert habe.
Ach krass, okay.
Aber auch krass, was das mittlerweile für einen Impact hat. Ja? Mhm. Da sitzt jemand, irgendwer von irgendeiner Bank, guckt sich das an oder hört sich das an, was wir hier gerade veranstalten. Und versucht nur drauf zu schielen, ob ich hier irgendwo mal einen falschen Kommentar abgebe. Ja. Um das dann in meine Kreditentscheidung reinfließen zu lassen. Das ist absurd.
Ja. Schön, dass du dir offensichtlich nicht den Mund verbieten lässt.
Nein, aber ich habe mich auch noch nie despektierlich über eine Bank geäußert, weil ich bin ja total transparent und ich freue mich ja total darüber, dass die mit mir Geschäft machen. Ich habe immer gesagt, es nervt mich, wie lange es aktuell dauert. Und es war, meine letzten 12 Monate waren schlimm. Also es waren, glaube ich, die härtesten 12 Monate, seit ich das Game mache, weil die Banken mich halt einfach richtig geballert haben.
Warum?
Ja, bei dem Remscheid-Projekt hieß es zwischendurch, machen wir nicht.
Also du hast mir, ich weiß ja schon ein bisschen mehr darüber, deswegen stelle ich gerade so die Frage, das ist ja ein größerer Themenkomplex, deine letzten 12 Monate. Erzähl mal ganz kurz, also die haben dich schon an die Grenze gefahren, die Banken, ne?
Die haben mich psychisch so an die Grenze gefahren, dass ich wirklich da saß und gesagt habe, ich kann das nicht mehr.
Weil
es war immer wieder ein Hin und Her. Dann war Kaufpreisfälligkeit, dann musste man Kaufpreis bei einem anderen Ding, ich hole jetzt ein bisschen aus, zwischenfinanzieren, weil die Finanzierung noch nicht stand. Dann heißt es auf einmal von heute auf morgen, nein, machen wir so nicht. Dann heißt es, machen wir doch. Aber bevor du unser Geld ausgeben kannst, brauchen wir hier erstmal ein Brandschutzgutachten. Was dann am Anfang ein Brandschutzgutachten jetzt bei diesem Remscheid-Haus auch war. Und am Ende war es ein Zweizeiler von Patrick, der einfach nur geschrieben hat, ja, da ist nichts mit dem Brandschutz, das ist Bestand, da ist alles okay. Mhm. Also das war schon abgedreht. Und das stand dann halt auf einmal in den Darlehensverträgen drin. Also das, was mich eigentlich am meisten an die Grenze gebracht hat, ist, dass wir haben was besprochen, wir machen das. Und während der Zeit, bis das Geld ausgezahlt wurde, wurden zumindest gefühlt, subjektiv, in meiner Wahrnehmung, 2-3 Mal die Spielregeln zu meinen Lasten geändert. Und das kann ich halt gar nicht mit umgehen. Das hat mich wirklich so weit getrieben. Meine Frau hat gesagt, du hörst jetzt auf, Immobilien zu kaufen. Das war's. Du kannst dein Remscheid-Projekt noch machen, jetzt muss man fairerweise sagen, auch dann wieder in den 12 Monaten irgendwie, keine Ahnung, über 100 Einheiten gekauft. Super konsolidiert, also nochmal den doppelten Stress gemacht. Die hat gesagt, du kannst jetzt noch ein Ding dieses Jahr machen, was im Familienbesitz ist, und ansonsten hörst du bitte auf. Oder Variante B, was sie mir vorgeschlagen hat, gesagt, mach doch mal den alten Basti. Kauf doch im Bestand einfach mal 5-6 Eigentumswohnungen aus den WGGs raus. Und dann machst du einfach mal so den klassischen Shit, den du vor 15 Jahren gemacht hast.
Der funktioniert halt auch, ne? Einfacher.
Ist vielleicht gar nicht so dumm, wenn man ehrlich damit umgeht.
Ja, also klar, man ist dann andere Zahlen gewohnt. Du musst natürlich schon einige von den kleinen Wohnungen kaufen, um auf die Zahlen zu kommen, die du jetzt gewohnt bist. Aber es ist ein schönes, simples. Ich weiß noch, wie mir Roti erzählt hat, vor vielen Jahren, bevor der angefangen hat, da auch Mehrfamilienhäuser zu machen. Weiß noch, da war der irgendwann mal an einem Punkt, da hat er 150 oder 200 Einheiten gehabt in Bayern. Alles einzelne Wohnungen. Und ich sage, einzelne WGs. Und sagt er, ja. Sag ich, ja, kümmerst du dich auch irgendwie, was dann in den Häusern passiert? Sagt er, nee, ich kümmere mich gar nicht darum, was in den Häusern passiert, weil über 150 oder 200 Einheiten hinweg streut sich das Risiko ja. Kommt da mal irgendeine Sonderumlage, die ich nicht haben will? Ja, die kommt. Aber wenn die bei jeder 20., jeder 30., jeder 50. Wohnung kommt, mein Gott, ja, es geht nicht viel kaputt. Und ich habe viel weniger Stress.
Ich habe das ja zigmal im Podcast schon gesagt und ich sag's jetzt nochmal, wenn ich so einen Genie aus dem Bottle hätte, ja, der käme da raus und sagt, du hast einen Wunsch frei. Dein Bestand jetzt alles Häuser oder alles Wohnungen? Ich würde sofort immer sagen, alles Wohnungen. Sofort.
Ja, interessant.
Aber es geht nicht, 100 Einzeleinheiten zu kaufen in 12 Monaten. Es ist nicht skalierbar. Du bist halt irgendwann, guck mal, ich habe mit den 100 Einheiten, das waren 2 dicke Deals. Ne? Ein Hochhaus mit irgendwie 50 Einheiten und das Ding jetzt hier mit 44 Einheiten. Das funktioniert. Ich krieg's nicht mehr hin, 100 einzelne Wohnungen zu prüfen. Abgesehen davon sagt die Bank dann auch zu mir, sorry, aber wir haben echt eine andere Idee, hier irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 10 Millionen Euro auszugeben, als mit deinen 120, 30 Quadratmeter Wohnungen quer verteilt durch ganz Nordrhein-Westfalen.
Naja, voll.
Was ich ja total nachvollziehen kann.
Ja.
Also das hätte ich ja gar nicht mit der Bank abgebildet bekommen, in irgendeinem erwachsenen Zeitrahmen, wo man sagt, das ist noch vertretbar.
Basti, das erfolgreichste YouTube-Video, das Immocation je gemacht hat, heißt 40 Wohnungen in 7 Jahren und das hast du gemacht, ja, und das war da, das ist halt für viele auch, ich glaube für viele, die zuhören, mal 5 Wohnungen kaufen, mal 10 Wohnungen kaufen, über einen Zeitraum von vielleicht auch 2, 3, 4, 5 Jahren, wenn man jetzt riecht, also erstmal zur Altersvorsorge, wieso, dann top, jedes Jahr eine Wohnung über 5 Jahre, hast eine Altersvorsorge, bist fertig. Wenn du das aber ein bisschen beschleunigen willst, machst es trotzdem 2, 3 Jahre, du lernst unglaublich viel und dann kannst du eben, ja, wenn du dann schneller Meter machen willst, musst du wahrscheinlich Häuser kaufen. Ich bin gerade wieder total auf dem Häusertrip, ich sehe die ganzen entwickelten Häuser, die wir in Brandenburg haben, und sehe sie jetzt brutal funktionieren. Sehe sie alle, ja, alle Faktor 2. Hab gelernt, es gibt ein DCSR, habe ich von meinem KI Asset Manager gelernt, oder DSCR. Ich habe gesagt, pass auf, ich will jetzt wissen, wie viel ist die Miete über der Bankrate? Das Multiple sozusagen, ja? Ist das 1:1 oder 1:2 und so? Und das hat auch einen, jetzt weiß ich nicht, was das Debt to irgendwas Ratio, ne? Auf jeden Fall, okay. Gibt es tatsächlich auch als Kennzahl. Und das ist ziemlich cool eigentlich, ne? Wie viel ist die Miete? Aber wir kommen da gleich nämlich bei Remscheid auch zu. Und wenn jetzt die Miete doppelt so hoch ist wie die Bankrate, kann sich jeder ausdenken, da ist eine Menge Cashflow übrig. Ne? Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt in Brandenburg bei 2,2, 2,3 Miete über Bankrate. Und das ist einfach super stark in dem Wissen. Die Häuser sind jetzt alle, also wir sind bei 95% Entwicklungsjob, quasi saniert, soweit okay, ja, energetisch, ne? Und das fühlt sich dann toll an, weil da hat man echt Werte gehoben, massiv Werte gehoben.
Ja, total.
Deswegen finde ich das wieder, aber das ist halt ein anstrengender Entwicklungsjob, den ja in dem Fall Bodo und Martin gemacht haben.
Und man muss fairerweise eins sagen, die größte Pain Points sind immer die Hülle, ne?
Ja.
Also das weiß ich ja von eurem Bestand auch. Das ist jetzt nicht der Einzelmieter, der damit nicht bezahlt hat oder wo man mal das Bad neu machen musste oder so. Die großen Painpoints sind immer, da sind auf einmal irgendwelche Vögel und in der Fassade und weiß ich nicht. Dann machst du die Heizung neu und auf einmal ist das Heizsystem nicht mehr Long Game gewünscht irgendwie gerade von der politischen Richtung oder, ne? Also, oder Brandschutz bei mir, ne? Das ist also sind die größten Schmerzthemen. Wenn man die aber gelöst bekommt, hast du natürlich auch brachial was gehebelt, ne? Am Ende, wenn du es wieder verkaufst.
Ja. Ja, klar. Je fetter die Probleme sind, die man löst, desto mehr Wertschöpfung betreibt man. Und das Schöne ist, das müssen wir uns alle immer wieder vergegenwärtigen, wenn wir sowas tun. Wir betreiben diese Wertschöpfung gehebelt. Also wir machen das ja mit sehr, sehr wenig. Bei dir jetzt in Remscheid aktuell noch gar keinem Eigenkapital. Und wenn du jetzt es schaffst, hier eine Wertsteigerung zu erzielen, wir werden gleich darauf kommen, von 100.000 Euro, von 500.000 Euro, dann ist das wirklich deine Wertsteigerung. Das ist Wahnsinn, du hast dafür kein Eigenkapital eingesetzt. Ne? Okay, lass uns zurückkehren und die Cases durchgehen. Wir haben jetzt gelernt, du hast irgendwie da 1,5 Millionen, die hast du finanziert. Hast auch schon gesagt, die 300.000 haben einen deutlich höheren Zinssatz. Im Misch kommst du auf eine Annuität von 6,4%. Also irgendwie, ich glaube, 1,5 Tilgung, der Zinssatz ist aber gemischt, je nach Charge sozusagen. Eine Bankrate von 96.000 Euro musst du im Jahr bezahlen. Und das, die Häuser haben aktuell eine Mieteinnahme von 75.000 Euro. Das ist ein DSCR, ich gucke gleich nach, wie das richtig heißt.
Alles gut.
Von 0,8. Das wird dauerhaft so nicht fahren wollen, weil da legst du ordentlich Geld drauf. Aber erklär mal den Plan zu den Szenarien.
Gut, jetzt muss man fairerweise sagen, immer am Anfang 12 bis 24 Monate Tilgungsaussetzung habe ich immer mit drin.
Ja.
Genau das, weil da der Hauptentwicklungsjob gemacht hat. Jetzt haben wir da 14 Wohnungen Leerstand. Die habe ich ja, so Gott und mein Handwerkerteam will, aber da glaube ich jetzt fest dran, weil da habe ich wirklich tolle Leute vor Ort. Die haben wir ja nicht mehr. Also sobald das Ding in der Vollvermietung ist, ist das ja erledigt, das Thema. Und dann geht es natürlich auch dran, dass wir das auf ein gutes Vermietungsniveau bringen, wo ich gerade Vivian dran habe, die ganzen Mieter abtelefoniert, die fragt, was sind eure Baustellen, ne? Wie können wir da arbeiten? Stellt sich dann auf einmal raus, eine Frau hat einfach gar keine Heizung. Und ich mir denke, okay, das kann man relativ einfach lösen. Dann müssen wir uns über eine vernünftige Miete unterhalten. Und du kriegst da mal, also sie heizt mit so Öfchen, ne? Völlig wild. Und dann tasten wir uns vor. Und da glaube ich, dass wir da ganz gute Ergebnisse relativ schnell erzielen. Also muss sagen, von den 14 Wohnungen Leerstand sind, glaube ich, jetzt schon 4 vermietet. Ne?
Du hast dir schon, das ist schon ein brutales Projekt. Auch.
Voll.
Ja, ja.
Marco, voll.
Okay. Also vier sind.
Manchmal stehe ich auch vorm Spiegel und denke mir, Alter, warum? Warum? Fahr einfach nach Holland und chill dein Leben anstatt.
Ja. Ey, nur ganz kurz, ich habe es nachgeschaut. Debt Service Coverage Ratio, DSCR.
Einverstanden.
Finde ich wirklich den geilsten Indikator. Der ist einfach so schön simpel, ne? Wenn man dann so den Bestand anguckt, wie viel mehr ist die Miete als die Bankrate. Gibt es übrigens auf Deutsch auch. Was glaubst du, was das auf Deutsch heißt?
Keine Ahnung.
Schuldendienstdeckungsgrad, selbstverständlich.
Das war genau das Wort, was mir auf der Zunge lag, wo ich aber nicht drauf gekommen bin.
Also der Schuldendienstdeckungsgrad, jetzt bist du wahrscheinlich dann schon bei einer 1 langsam, weil du jetzt schon Leerwohnungen vermietet hast, oder? 75.000 Miete dürfte schon nicht mehr aktuell sein pro Jahr.
Nein, kommt jetzt schon mehr rein, als das, was wir aktuell an Rate tilgungsfrei haben.
So, und jetzt hast du mir gesagt, dein Medium Case ist dann 180.000 Euro Mieteinnahme. gegen 96 Bankrate, wobei die, ne, wobei dann wirst du Eigenkapital reintun, wenn es Toro das gesagt hat. Ne? Also die 96 Bankrate
bleibt. Ja, ja.
Aber es kann sein, du musst da nochmal 100 Eigenkapital reintun, könnte ich mir vorstellen.
Wenn das so ist, dann ist es so. Ich glaube da jetzt gerade nicht dran, aber.
Okay, und so, wie
kommst du jetzt auf die
180? Wie kommst du auf die 180 Miete?
Ne, das ist relativ einfach. Wenn du jetzt sagst, wir haben da 2100 Quadratmeter und wir nehmen die 180.000 geteilt durch 12 und teilen die durch die 2100 Quadratmeter, dann haben wir eine Miete von 7,14 Euro und das ist ein völlig gesunder, konservativer Wert für Remscheid. Beim Quadratmeter Mietpreis, da bist du nicht über einer Mietpreisbremse irgendwo unterwegs, sondern du bist völlig im Happy Place von allem. Du hast keinen Mieterverein an Hacken und nix.
Gibt's die Mietpreisbremse? Angespannter Wohnungsmarkt in Remscheid?
Das ist berechtigt war, ich glaube es nicht. Also Remscheid ist kein angespannter Wohnungsmarkt. Du kriegst in Remscheid jetzt auch nicht, wenn du meinst, du inserierst da und machst irgendwie, keine Ahnung, 11 Euro, weil du es schön Neubaustandard gemacht hast, kriegst du halt nicht. Ja. Meldet sich einfach de facto niemand.
Ja, ja. Ja, die Mietpreisbremse gilt in Remscheid nicht.
Juhu.
Du kannst machen, was du willst, aber das macht auch Sinn, weil der Markt gibt das wahrscheinlich auch gar nicht her, dass du jetzt sagst,
ja, juhu, du gehst da rein, hast Euro. Viele Leerwohnungen, ne?
Ja. Okay, das heißt aber, wenn jetzt eine Wohnung, hast du schon neu vermietet, hast du gesagt, ja, 4 Wohnungen,
ja.
Du merkst also schon, du kannst für 7 Euro aufwärts vermieten.
Ja, deutlich mehr, weil wir eine Firma, also ich versuche ja immer Konzeptwohnungen zu machen, ne? Ich versuche mir Firmen zu suchen in den Standorten, die dann sagen, pass mal auf, ich nehme dir dann hier 15, 20 Wohnungen ab. Ursprünglich wollte ich diese ganzen Leerwohnungen an die Stadt vermieten für Flüchtlinge. Ukrainische Flüchtlinge, der Zug ist aber deutlich entspannter mittlerweile unterwegs. Dementsprechend hat die nicht mehr so den Bedarf, dass sie mir die Preise gezahlt hätte, die ich gerne wollte. Mhm. Weil der Mensch von der Flüchtlingshilfe hat einfach gesagt, du pass mal auf, hier mit deinen 9 oder 10 Euro pro Quadratmeter, weil wir da die Bude vollstopfen mit Leuten, ist nicht mehr bei uns. Mhm. Du kannst uns die Dinger für 6 Euro vermieten und dann kannst du glücklich sein. Wo ich natürlich gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht so meine Idee. Und dann habe ich mir im Prinzip eine Firma gesucht, die langfristig die Wohnung für die Mitarbeiter braucht. Also ganz einfaches Beispiel, was könnte das sein? Wir haben zwischen Köln und Düsseldorf ist gerade die Bahnstrecke kaputt. Mhm. Und wir haben so lila Busse, die fahren rum und die fahren alle wie die Wahnsinnigen, weil das sind alles so italienische, griechische, spanische, portugiesische Busfahrer. Mhm. Die kommen über eine Vermittlungsfirma und die Vermittlungsfirma kriegt von der Deutschen Bahn ganz, ganz viel Geld dafür, dass sie Wohnraum sich beschaffen, wo dann diese Leute wohnen. Ne, dieses Projekt dauert 3, 4, 5 Jahre, keine Ahnung. Und solche Menschen kann man dann halt für 5 Jahre längerfristig gebunden solche Wohnungen vermieten. Und das auch für einen guten Preis. Mhm. So, deshalb ist die Idee, ich habe jetzt eine Firma in Remscheid, die sagt, wir nehmen dir in dem Projekt alle Wohnungen ab. Wir zahlen dir 10 Euro im Quadratmeter. Wir machen 5-Jahres-Mietvertrag. Wir machen 60 Euro Staffelmiete pro Jahr immer zum 1.1. Und nein, wir machen hier nicht Kurzzeitvermietung irgendwie, sondern wir wollen das gemeinsam langfristig machen.
Cool. Wie findest du die? Wie kommst du auf sowas?
Naja, also ich mache viel mit KI mittlerweile. Mhm. Und kommt natürlich auch viel über Netzwerk. Die habe ich jetzt übers Netzwerk kennengelernt. Mit denen machen wir wahrscheinlich jetzt noch ein anderes unternehmerisches Projekt in eine ganz andere Richtung. Da kann ich aber noch nicht drüber sprechen. Treib dich rum, red mit den Leuten, sprech offen mit den Leuten. Ja, also wir haben ja Immocation-Gruppen, wo nur Arbitrage-Nehmer und Geber zusammen sind. Also reine Rent-to-Rent-Gruppe. Ich glaube, das war mal eine WhatsApp-Gruppe. Mittlerweile sind es schon 3. Mhm. Da schreibt halt der Marco rein, ich habe hier eine Wohnung in Brandenburg, da und da und da. Und dann schreibt halt der Peter rein, ja, die würde ich dann gerne mieten, weil ich habe hier einen Deal mit Tesla gemacht und wir machen das voll möbliert. Und dann kriege ich halt von denen, keine Ahnung, nicht die ortsübliche Vergleichsmiete, sondern 30-50% mehr. Mhm. Chatty hilft da auch, ne? Wenn man Chatty einfach mal fragt oder Claude, hey, erzähl mal, Rent-to-Rent, was für Modelle könnten denn in Remscheid in der und der Straße funktionieren und wen hast du da so auf dem Scope? Was immer funktioniert, ist Pflegeunternehmen, Gesundheitswesen und so. Die brauchen alle Wohnungen für die Fachkräfte aus dem Ausland. Ne? Da habe ich auch einen Deal mit einem großen Trägerunternehmen.
Mhm. Ja, den kenne ich. Das weiß ich ja. Hast du das gewusst vor dem Kauf?
Also Plan A war, ukrainische Flüchtlinge, alles an die Stadt Remscheid.
Okay.
Das war der Ursprungsgedanke. Da habe ich mir auch so Listchen gemacht und so Zettelchen und alles aufgeschrieben. Hm. Dann hat das mit der Eigentumsumschreibung ein bisschen länger gedauert. Hm. Und auch mit der Bank, ja, bis die Finanzierung stand. Das war ja alles wirklich ein Krampf. Und dann kam halt ja dazwischen die Firma im Prinzip. Mit der habe ich das dann anderen Wohnungen ausgetestet. Und die haben gesagt, ja, ist cool. Der Standort gefällt uns. Wir würden die Wohnung gerne abnehmen. Und dann waren wir uns relativ schnell handelseinig. Hm. Cool. Wird dadurch wieder ein Ticken teurer, weil ich überall immer Küchen einbauen muss. Mhm. Ich habe jetzt so ein Kücheneinbaukommando, die machen das im Prinzip für 3.000, 3.500 Euro, je nach Größe der Küche. Sagen wir mal 2.500 bis 3.500 Euro, knallen die da die Küchen komplett rein, da muss man sich um nichts mehr kümmern.
Wie viel Wohnungen nehmen die?
Die nehmen alles, was da frei wird.
Das heißt, du weißt schon, gut, jetzt hast du, um auf die 180 zu kommen, nee, da kriegst du, also Entschuldigung, du kriegst deutlich über 7 Euro. Wie viel kriegst du da?
10.
10. Das heißt, dein Medium Case, wenn die jetzt frei, also Leerwohnung, hast du 14 von 44. Die kriegen die jetzt alle, sobald die fertig sind. 4 davon sind schon. Dann werden wahrscheinlich noch andere Wohnungen frei über die Zeit. Ganz normale Fluktuation, so dass du.
Das ist ja das Spiel.
Relativ kurzfristig, so ist das ja meistens, erwarten kann. Irgendwas, weiß ich nicht, 20, vielleicht knapp die Hälfte deiner 44 Wohnungen kriegst du eigentlich schon auf 10 Euro. Dann kann sich jeder vorstellen, dass du im Mittel auch mit den Altbestandsmieten dann schon bei einem 7-Euro-Case rauskommst, womit du bei 180.000 bist, bei deinem Medium-Case. Und dann macht es schon Spaß, wenn du 93 Bankrate hast, 180 Mieteinnahmen pro Jahr, dann darf man da auch schon von nennenswert Cashflow sprechen. Nicht 100.000, das ist wichtig, weil du musst ja Rücklagen bilden, aber das ist schon nett.
Dann sind wir an einem Punkt, wo man sagt, mit einer konservativen Mieteinnahme, konservativen Mietkalkulation, die auch aufgeht, haben wir auf 1 Million Invest oder auf 1,5 Millionen Invest, wenn man jetzt alles mit einbezieht, schon einen coolen Cashflow, das ist richtig.
DSCR von 2 oder 15% Mietrendite oder Faktor 6,6. Das ist schon stark.
Ja.
Okay, so, jetzt gibt es aber noch Best Case und Best Case Plus.
Ja. Also wenn man natürlich dann mehr vermietet und wenn man vielleicht davon ausgeht, dass man über gewisse Dinge, die man bietet, weil man den Wohnraum schicki macht für die Leute, weil man ihnen hilft, ne, die anderen Mieten auch noch ein bisschen entwickelt bekommt und vielleicht auch darauf hofft, dass es in Remscheid nicht immer für 7 Euro im Mid-Case vermietet werden muss, dann gibt es ein Best-Case. Das ist so das, was man erzielen kann an Miete am Markt, wenn die Wohnungen ein bisschen hochwertiger sind, ne, oder wenn man eine Küche mit einbaut, so ein bisschen extra Würste, sage ich mal. Also wenn jemand vernünftig betucht ist in Remscheid, sagt, auch das ist eine schöne Wohnung mit Südbalkon in einer vernünftigen Lage, mit einer guten Anbindung, mit einer schönen Küche drin, da bin ich auch bereit, nicht dafür 7 Euro zu bezahlen, sondern vielleicht 8,50 Euro, keine Ahnung. Jetzt mal irgendein Beispiel. Und dann gibt es auch den Best Case Plus, wenn man sagen würde, okay, ich vermiete langfristig diese Immobilie gar nicht mehr an Endverbraucher, sondern nur noch an Leute als Konzeptwohnung. Und dann sagst du vielleicht, weil du es streuen willst, du machst ein Drittel an die Firma, mit der ich jetzt zusammenarbeite, dann machst du ein Drittel Trägerunternehmen, karitativ irgendwie mit Pflegekräften oder Oma, Rentner-WGs oder so. Und ein Drittel machst du noch normale Wohnraumvermietung, damit man das so ein bisschen gestreut hat. Dann kommt man natürlich irgendwann auf Zahlen. Also finale Idee der Sollmiete sind dann die 280.000. Da wären wir aber dann schon bei 11 Euro, ne?
Ja.
So, und das ist... Ich sag immer liebevoll, das ist Spielwiese. Ne? Das kann vielleicht irgendwann, aber das ist nichts, womit ich sage, da wird jetzt kalkuliert und das passt auf jeden Fall.
Ja. Also die Upside.
Ja, man muss halt auch mal, man muss ja mal träumen können, ne? Wenn man einen coolen Job macht. Vielleicht du, und wenn's nur, weiß ich nicht, 30.000 mehr sind als der Best Case, dann ist doch alles, ne? Also, der Best Case Plus heißt ja nicht umsonst Best Case Plus.
Ja. Also ich bleibe dabei, dass du im Medium Case hast du keine 100.000 Cashflow, die du rausziehen kannst. Du hast zwar 100.000 übrig, ne, von der Miete zur Bankrate, aber nicht ganz, aber das kannst du nicht rausnehmen, sondern du musst ja dann Rücklagen bilden, Verwaltung, wissen wir alle, kostet Geld, auch wenn wir jetzt weiter automatisieren mit
KI und so, aber trotzdem. Lass es 50, 60 sein, die ich rausnehmen kann, vielleicht theoretisch, ganz konservativ gerechnet.
Alles, was jetzt aber on top kommt, ist dann purer Cashflow. Das heißt, wenn du dann jetzt in deinen Best Case und Best Case Plus kommst, also bei Best Case bist du dann schon bei, da bist du bei 70.000, 80.000 Cashflow, locker. Gehst auf die 100 zu. Also das hat Potenzial, sagen wir mal 80.000 bis 100.000 Euro Cashflow zu machen. Und jetzt gehe ich mal sehr vorsichtig davon aus und sage, du musst da noch 100.000 bis 200.000 Euro reinstecken. Nehmen wir mal an. Die 300.000 reichen nicht, die du mitfinanziert hast, sondern es kommen nochmal 200.000 dazu. Dann hast du, muss man einfach überlegen, was das für ein geiles Investment ist und warum man dann diesen ganzen Stress auch macht, unabhängig von jedem Verkauf. Du legst 200.000 Euro da jetzt noch rein, was jetzt gerade so im Moment ist dein Plan, gar nichts reinzulegen, was noch viel krasser wäre. Aber 200.000 Euro legst du rein und die 200.000 Euro kriegen jedes Jahr 100.000 Euro Kinder. In dem Best-Case-Szenario oder 80.000. Ist ja eine unfassbare Eigenkapitalrendite. Also du bist ja quasi nach zwei, drei Jahren, ne, hast du quasi das Kohle schon wieder raus und ab dann druckt er, wenn das Spiel nur 10 Jahre läuft, ist ja schon super und dann kannst du überlegen, ne, dann hast du auch schon ein bisschen was getilgt und so. Hast massiv Werte gehoben.
Muss ja Bestfall überlegen noch, wenn ich jetzt 200.000 reinstecke, ist ja die Idee, oder ist auch egal, welche, nennen wir die Zahl X, die wir reinstecken, dann ist ja immer die Idee am Ende, dass da eine gewisse Wertsteigerung hintersteht.
Mhm. Ja.
Ne? Also nicht nur in Cashflow im Monat, sondern dass man auch sagt, okay, weil ich das jetzt, weiß ich nicht, energetisch um Buchstaben verbessert habe, mit gewissen Maßnahmen.
Ja.
Und die kosten nicht immer 1 Million Euro, das muss man auch fairerweise sagen, das wissen wir beide, dass man da wirklich mit kleinen Maßnahmen auch tolle Ergebnisse erzielen kann. Dann ist natürlich nach hinten raus der Exit auch wieder viel krasser, ne?
Ja.
Schon spannend alles, aber es ist alles Arbeit. Es ist ein Fulltime-Job, ich will das immer wieder sagen. Du kennst ihn, meinen mahnenden Finger. Ja? Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist vielleicht auch Semi-Profi oder Profi-Geschäft schon in der Größenordnung. Das sollte man jetzt nicht als erstes Ding sich antun, wenn man nicht die entsprechende Bonität hat. Aber es funktioniert halt nach wie vor noch in den Märkten. Das ist halt das Verrückte. Und ich habe vom Profi gekauft, Marco, ne?
Ja, ja, ja.
Vom absoluten Profi, nicht von der Oma Erna irgendwie.
Ja, voll. Und das, ich finde das Projekt sehr, sehr schön, weil die Größen, jetzt alle, ne, wir müssen, wie du sagst, das ist Remscheid und da muss man auch mit allen Wassern gewaschen sein, glaube ich, um sowas dann umzusetzen. Ja. Und du hast jetzt ja ein paar Probleme skizziert, die da zu lösen sind, die auch nennenswert sind. Aber ich will das immer, ich weiß noch, wie mir ein mittlerer BMW-Manager berichtet hat in München. Er will für die Familie jetzt eben am liebsten würde er ein Haus kaufen. Es reicht aber nur für die Eigentumswohnung, weil er hat so einen Finanzierungsrahmen wahrscheinlich von 1,2, 1,3 Millionen. Das gibt einfach seine Bonität her. Ne? So als mittlerer Manager bei BMW darf man jetzt spekulieren, was der verdient. Aber da so das und du kannst 1,2, da kannst du schon hinkommen, das zu finanzieren. Jetzt bei dir ist ein anderes Gespräch, warum das geht. Aber überleg mal jetzt, der BMW-Manager kauft für seine Familie, weil er halt blöderweise in München wohnt, kauft dann dafür eine Wohnung, die kostet ja schnell dann eben diese 1,2, damit er irgendwie da noch ein, zwei Kinder unterbringen kann in München. Mhm. Das war's für seinen weiteren Vermögensaufbau de facto. Seine Bonität ist vollkommen ausgeschöpft. Ja, die Familie lebt dann nicht schlecht, aber er ist gebunden und er wird sein Leben lang schrubben müssen als BMW-Manager. Und das ist hart. Ja. Alternativ nimmt er diese Bonität, diese finanzielle Energie und macht den Remscheid-Deal. Ja. Gleiches Finanzierungsvolumen. Macht er den Remscheid-Deal, druckt plötzlich Remscheid ihm in absehbarer Zeit, wenn er sich da reinfuchst, das alles lernt. Nochmal, das kann nicht der erste Deal sein, ne? Ist vollkommen klar. Aber es ist jetzt auch kein 10-Millionen-Deal. Es ist schon was dann irgendwann in Reichweite kommt. Und dann druckt das einfach, sagen wir 50.000 im Jahr oder 100.000 im Jahr. Macht dann noch einen, vielleicht noch einen zweiten, dann hat er sein BMW-Gehalt ersetzt.
Ja.
Und ja, nicht passiv, ne? Vor allem nicht am Anfang. Aber mit Sicherheit sehr viel weniger, wie wenn du da in mittlere Führungsebene im Konzern rumkrabst.
Du musst dir auch mal eins überlegen. Also mein Haus zum Beispiel, in dem ich wohne, weißt du, ich wohne in so einem Mehrfamilienhaus, untere Etage, und das hat damals irgendwie 650 Kilo gekostet oder so. Total lustig, weil meine Wohnung jetzt schon irgendwie das gleiche wert ist. Aber ich hätte, wenn ich vorher nicht die Immobilien gekauft hätte zur Kapitalanlage, die auch irgendwie positiv zu meiner Gesamtbilanz beigetragen haben, Vermögensbilanz, Haushaltsrechnung, alles. Die Bank hat mir ganz klar gesagt, in diesem Stadium in deinem Leben hätten wir das Haus so nicht finanziert, wenn nicht die anderen Wohnungen schon da gewesen wären. Mhm. Und das ist ja auch krass, dass man sich einfach viel mehr Immobilie irgendwann leisten kann, wenn man vorher die richtigen Sachen gemacht hat. Ne? Wenn man, das ist voll. Einfach verrückt. Ich habe ein befreundetes Pärchen, mit denen habe ich am Sonntag mich unterhalten, und die haben eine abbezahlte, also eine fast abbezahlte Eigentumswohnung. Und dann haben die gesagt, was soll ich denn damit machen? Dann sag ich, du, pass mal auf, du liebes Mädel, verkaufst jetzt die Wohnung an deinen Tuppes. Da sind noch irgendwie 30, 40, 50.000 drauf. Du kannst die verkaufen für 180, dann habt ihr 130.000. Dann ist die Wohnung immer noch in eurem Bestand, ja, die berühmte Ehegattenschaukel. Und mit den 130.000 kaufen wir jetzt mal 8 Wohnungen in Wuppertal. Mhm. Und diese 8 Wohnungen machen dann, wenn es gut läuft, euch einen positiven Cashflow von 100 Euro pro Wohnung, relativ konservativ gerechnet. Das geht auch in Wuppertal alles mit kleinen Wohnungen. So, das heißt, wir haben mehr als einen Tankstellenjob, Teilzeitjob, schon ersetzt mit einem Move.
Ja. Naja.
Ja. Das ist so abgedreht, wie magisch das ist. Und die saßen da vor mir mit großen Augen. Und das ist einfach, wie viele Leute das auch dem man das einfach noch nahe bringen muss, weil sie das Game noch nicht verstanden haben, weil sie noch nie vom Game von gehört haben, weil sie in der falschen Bubble sind, weil sie sich nicht trauen in der falschen Bubble. Also ist ja auch bei uns eine riesen Aufklärungsarbeit.
Ja.
Ich sitze da, ich kenne die Leute quasi seit ich klein bin, red mit denen und denen fallen einfach die Augen aus dem Kopf bei den einfachsten tollen Sachen, die man machen kann, um seinen Vermögensaufbau cool zu gestalten.
Ja.
Und ich habe denen auch gesagt, ihr müsst was machen, ne? Also, weil wenn die sich ihren Rentenbescheid angucken, das hilft halt nichts. Sie haben ein cooles Einkommen, ne? Keine Ahnung, also jetzt auch nicht mega, 4.000 Euro netto oder so, also schon gut, aber jetzt nicht Konzernjob oder so. Die Leute sind geballert, wenn die das nicht machen.
Basti, Frage noch zum Schluss. Warum kannst du nicht aufhören? Warum kannst du nicht auf deine Frau hören? Auf Sarah? Warum kannst du nicht aufhören, Immobilien zu kaufen?
Das ist eine berechtigte Frage. Also erstmal brauche ich ja was zu tun und zweitens ist das halt, mir werden immer gute Sachen angeboten. Die sind so gut, dass ich sage, das Risiko ist so gering und das macht mir so viel Spaß und man kann ja jetzt auch mit, guck mal, ich habe viel jetzt wieder selber gemacht, die Verwaltung rausgeschmissen, das alles wieder auf eigene Beine gestellt, richtig tief wieder im Unternehmen selber mitgearbeitet und das macht mir einfach Spaß, weil jetzt so langsam die Früchte kommen. Und ja, dieses Jahr kaufe ich nur noch ein Projekt wahrscheinlich und ansonsten nichts, muss man fairerweise sagen. Und dann müssen wir mal nächstes Jahr gucken, wie das weitergeht, aber du kennst mich, was soll ich jetzt sagen?
Ja, ja.
Seit 7 Jahren erzählen wir hier die gleiche mehr von Bastis Konsolidierungswünschen. Machen wir uns nichts
Hauptsache,
vor.
Hauptsache, dir geht's immer gut.
Solange ja, du das ist, also ich habe ja auch viel
umgestellt, viel in Holland, viel
Quality-Time.
Genau, ja. Solange du viel, so messe ich das auch. Ich habe auch viel Quality-Time. Jetzt, wir machen auch wieder gerade ein bisschen mehr, als wir das letztes Jahr gemacht haben, vom Arbeitseinsatz, was wir unternehmerisch gerade in den Unternehmen tun, Stefan und ich. Es macht aber Freude, ist gut. Aber ich sitze sehr viel im Garten, ich habe ein Neugeborenes, ich verbringe sehr viel Zeit mit dem Baby, mit den Kindern. Mega. Wir haben viele Urlaube geplant, sind auch die Ferien durchgehend weg wie du. Ne? Also deswegen ist es, glaube ich, okay. Man darf sich aber nicht auffressen lassen. Vor allem darf man nicht größenwahnsinnig werden und wieder so viel Chips auf den Tisch schieben, dass man sich Sorgen machen muss und nachts wach ist. Ja? Wobei ich ehrlich gesagt, ich habe festgestellt, ich könnte mir vorstellen, das ist bei dir auch so. Also ich schlafe schon natürlich auch schlecht wegen Risiken, ja. Also klar, wenn ich jetzt merke, oh, da ist ein großes Risiko, dann kann es schon sein, dass ich da schlecht schlafe. Weißt du, wann ich noch schlechter schlafe? Wenn ich gefühlt eine supergeile Idee habe.
Dann, hör auf.
Ja, dann ist man so an. Ich weiß, dass es bei dir auch so ist, ne? Und dann.
Die Büchse der Pandora.
Ja.
Und deswegen, ja, ist so. Bin ich voll dabei. Also, ich bin ja eh ein Nachtmensch, muss man fairerweise sagen, ne? Weil da ruft keiner an und da klingelt kein Telefon und da schreien keine Kinder rum und so, im Best Case. Also bei dir vielleicht schon noch, bei mir nicht mehr, dafür sind sie mittlerweile groß genug. Aber es ist halt so, dann lässt mich das halt nicht ruhen. Ne? Dann bin ich halt rastlos und dann habe ich das Problem, dann nehme ich mir noch mein Chatty oder mein Claude dazu.
Ja.
Und dann fangen wir an, dann habe ich ja auch noch jemanden, mit dem ich diskutieren kann die ganze Nacht.
Ja.
Gar nicht gut.
Ja.
Also geil, was am Ende rauskommt, freue ich mich immer, aber der Schlafmangel, ganz beschissene Idee. Und ich sage dir eins, du bist ja noch ein paar Jährchen jünger als ich bin jetzt Mitte 40, boah, ich merke das schon, ne?
Mhm.
Dass das alles nicht mehr so in der Form geht.
Ich versuche es zu vermeiden. Wir haben jetzt mein drittes Kind, das Baby ist, war direkt im Schlaftraining und die schläft jetzt quasi durch für 5 Monate. Die wird einmal gestillt manchmal, sonst schläft die schon durch.
Respekt.
Ja, es muss, Schlaf muss. Okay, Basti, vielen herzlichen Dank. Wir machen nächste Woche das Basti KI-Update. Bin gespannt, wie du KI nutzt, aber jetzt wollten wir erstmal über Remscheid reden. Bis nächste Woche.
So machen wir das, mein Lieber.
Ciao.
Ciao.